Folge 272. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast. Georg Schober.
Hallo, servus.
Hi. Danke, dass du es an einem Sonntag zu mir in die Wohnung schaffst.
Gerne.
Wir haben heute einiges vor. Einen Zweiteiler sozusagen mit dir. Teil 1 ist etwas, was mich sehr interessiert und hochspannend ist, nämlich ein Dokumentarfilm. Er nennt sich Cage Wolves, so wie dein Gym. Und über den werden wir heute in Teil 1 sprechen. Der Film kommt nämlich jetzt bald raus. Am 27. August hast du mir verraten.
Genau, ist die Premiere im Wiener Stadtkino.
Ja, super cool. Also wirklich, vor allem, dass man mal einen Kampfsportfilm im Kino wieder anschauen kann, vor allem von uns aus Österreich mit österreichischer Beteiligung. Sehr, sehr schön. Wie ist es denn zu dem Ganzen kommen?
Ja, das ist, also ich habe im Jahr 2018 einen Kampfsportverein im 21. Bezirk eröffnet. Und das ist zwischen Großfeldsiedlung und Rheinbahnweg recht eine interessante Gegend. Und habe halt natürlich gemerkt mit der Zeit, dass immer mehr Jugendliche dort zu mir kommen sind. Also das Hauptpublikum war zwischen 14 und 17 Jahre. Und natürlich auch habe ich auch gleich von Anfang an Jugendliche gehabt, wo es ein bisschen schwierig war und wo dann die mir erzählt haben, dass sie Probleme gehabt haben draußen auf der Straße und so weiter. Und so bin ich eigentlich dann in diese ganze Schiene reingerutscht, weil eigentlich komme ich aus dem Luther Livre und wollte eigentlich Luther Livre MMA unterrichten. Und es ist dann aber auch viel mehr geworden, weil es im Hintergrund auch natürlich immer sehr viele Fragen gegeben hat und ja. Und so hat sich das Ganze ergeben. Und dann ist irgendwann eine Filmfirma auf mich aufmerksam geworden. Da hat mich gefragt, ob wir was dagegen hätte, also wir als Verein, ob sie bei uns da einmal drehen dürfen. Es geht um Jugendliche und um Gewaltprävention, auch durch Sport. Und ob sie da eben was machen können. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Also wenn die Jugendlichen einverstanden sind, die haben dann alle unterschrieben oder die Eltern haben unterschrieben, dass sie einverstanden sind. Und haben wir dann bei den Filmen, haben wir halt dann mitgemacht bei diesem Dokumentarfilm. Ja.
Und so ein Film, der braucht ja sehr viel Zeit. Wann habt ihr gestartet?
Ich glaube, das war jetzt da 2022 oder 2023 war das, wo wir gestartet haben. Es waren fast 2 Jahre, ja. Ist der Film bei uns gedreht worden. Bis zum Schluss dann eigentlich, ja. Und die haben uns halt verfolgt überall hin, wo wir halt waren, privat oder teilweise sind sie mit den Jungs auf einen Spielplatz gegangen oder bei mir zu Hause waren sie, meine Tiere und ja, und das haben halt das ganze Große einmal gefilmt und der Film ist, finde ich, recht gut geworden, authentisch geworden und ich hoffe, dass er denen leider gefällt, ja.
Oh ja, ich hoffe, dass ganz viele ihn anschauen gehen. Ich habe ihn schon sehen dürfen, dank euch vorab. Sowas freut mich natürlich immer sehr, weil ich bin immer sehr neugierig. Und ich liebe Filme, das ist ein voller Spezialthema wie mich. Und ja, sehr vieles gesehen, was ich mir gedacht habe, ja, am Anfang hat es mir so ein bisschen nach UFC Embedded, hat sich so ein bisschen angefühlt. Viele Kampfszenen, viel im Gym. Man hat so das Gefühl, okay, da gibt es Jungs, die bereiten sich auf etwas vor, auf Training und so. Dann hat man auch die persönlichen Geschichten kennengelernt, die Jungs, von denen ich davor noch nie was gesehen oder gehört habe, die sehr wirklich spannende Lebensgeschichten halt auch haben. Hast du die Lebensgeschichten selber persönlich auch davor schon so interessant gesehen oder hast du schon so viele verschiedene Lebensgeschichten kennengelernt, dass du dir gedacht hast, das ist eh nicht so?
Ich kannte schon einige Geschichten, aber ich muss sagen, durch den Film habe ich dann Leute erst richtig kennengelernt. Und teilweise war es dann so, dass ich mir gedacht habe, ey, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mich vielleicht mehr mit denen beschäftigt und hätte mit denen gesprochen und so weiter. Das weiß man halt nicht. Wir haben doch sehr viele Mitglieder gehabt, ein ständiges Kommen und Gehen. Das ist aufgrund unserer Monatskarten. Wir haben keine Bindungen gehabt, also keine langen. Wir haben kleine Tarife gehabt und es ist natürlich ein ständiges Kommen und Gehen gewesen, weil hat der Jugendliche, hat der Geld, kommt er trainieren auf einen Monat oder kein Geld, kommt er nicht trainieren. Nicht wie überall anders, dass du ein Jahr in Voraus zahlst und dann drinnen hängst und dann das nicht konsumierst. Man muss ja ganz ehrlich sein, von denen leben halt die meisten. Ja. Und wir haben halt vom Geschäftsmodell, also als Verein jetzt, war es natürlich nicht toll, muss man sagen, weil es dann immer nur die kommen, die erzahlt haben und sonst ist niemand halt gekommen und hat einfach im Vorhinein irgendwo eine Jahreskarte oder was gelöst.
Ich meine, das Gute ist, man muss ihnen dann nicht nachlaufen mit dem Geld.
Ja, das wollte er eben nicht. Wir sind dann irgendwann vor der Entscheidung gestanden, entweder Inkassobüro, Rechtsanwalt, Rechtsanwältin oder wir machen irgendwas anderes, was hat Sozialtarife für Jugendliche. Und wir haben gesagt, okay, dann machen wir das. Ja.
Ja, ist eine gute Idee. Warum hast du das Gefühl, dass es genau jetzt den Film wirklich braucht?
Ja, weil gerade jetzt man extrem viel hört da in den Medien, was draußen passiert. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es einzudämmen wäre, wenn man mehrere solche Institutionen hätte, wie wir damals gehabt haben, also wie unser Keller. Und es war ja von der Politik, war ja irrsinnig viel Begeisterung da. Wir haben einen runden Tisch mit der Polizei, runden Tisch mit der Jugendarbeit vom Bezirk und das. Und alle waren nett und haben uns auch die Hilfe zugesagt. Es ist halt dann das passiert, dass sie uns eben dann aufgrund von baulichen Problemen zugesperrt haben. Aber wir hätten uns halt mehr Unterstützung erwartet. Aber ist eben nicht so gewesen und wir haben halt dann die Konsequenzen ziehen müssen. Aber ich glaube, dass es schon sehr wichtig wäre, Jugendliche durch Sport von der Straße wegzuholen. Mhm. Vor allem durch den Sport, der sie interessiert. Weil, okay, ich kann jetzt eine Tischtennistische aufstellen, aber das wird nicht passieren, dass die jetzt alle Tischtennis spielen gehen. Wobei ein super Sport ist, ich würde jetzt nichts Schlechtes sagen. Ja. Aber es ist halt diese Gruppe von Jugendlichen, interessiert einfach mehr der Kampfsport. Ja. Und das fasziniert sie. Und ich habe das jetzt gesehen, wir haben da bei Too Brave habe ich da jetzt zwei Starter gehabt vom Budosport, wo ich jetzt als Trainer tätig bin. Und schau mal, dieses Plakat da, dieses Vorankündigungsplakat von diesem Kinderturnier, Jugendlichenturnier. Und dann 64.000 Zugriffe unter 3 Tagen oder so.
Wow.
Ist ja irre. Ja. Ja, da sieht man, was da für Interesse dahinter steckt. Ja. Also die interessieren sich alle für das. Und teilweise haben sie einen in der Klasse, der den Sport betreibt. Oder teilweise pushen sie natürlich die Leute, die Freunde und so weiter. Ist eine tolle Sache. Und solange das dann, so wie dort, muss man ehrlich sagen, super sportlich verabrennt, Schimmelschützer, teilweise für die Jungen, Kopfschutz, es wird aufpasst, Kampfrichter passen auf, die Veranstaltung ist wirklich safe und die Kinder können sich halt auf vernünftige Weise austoben oder kämpfen, ohne jemand anderen wirklich zu verletzen, so wie es halt da draußen passiert.
Das ist auch etwas, was der Dr. Fritz Treiber damals erforscht hat, dass es wirklich Menschen gibt, die einfach dieses Kämpfergehen in sich tragen und denen Tischfußball jetzt gerade nichts bringen würde. Die brauchen einfach einen Sport, wo sie sich austoben können. Ja. Und aber auch Regeln, Grenzen, Disziplin und alles. Und das habt ihr ja natürlich in eurem Gym alles gehabt. Und was ich extrem spannend gefunden habe, war einer der ersten, überhaupt der erste Satz von diesem Film, wo einer von euren Schützlingen gesagt hat, wenn ich mit Kampfsport aufhöre, dann höre ich auf, im Leben zu kämpfen. Und das war für mich ein sehr guter Satz. Hab's auch gut gefunden, dass sie den am Anfang reingeschnitten haben. Weil das beschreibt sehr gut, was wirklich der Sport den Menschen bedeutet und was für Hoffnungen die damit verbinden, was für Lebensperspektive die dann eigentlich haben, wenn sie mal ein Ziel und einen Fokus haben wie Sport.
Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist, und wir haben ja immer mit einem Vorurteil zu kämpfen. Ja. So, ihr bildet quasi die Migrationsjugendlichen aus für die Straße, dass die irgendwem hauen. Das ist ja totaler Blödsinn. Ja. Ich hab zig, weiß nicht, Dutzende Videos analysiert, mit Kollegen, ich bin auch in der Gewaltprävention tätig, Selbstverteidigungskurse und so weiter. Wir schauen uns das an, wie passiert das da draußen. Und es ist immer wieder, sind es Jugendliche, die zu 6, zu 7 arbeiten. Der steigt einem von hinten in die Füße rein, springt einem von hinten an, reißt einem runter, der andere kickt ihn mit einem Soccerkick zum Kopf, hat null mit Kampfsport zu tun, ist strengstens verboten. Und was die Leute im Club machen, genauso wie die Techniken, die sie machen, die machen sie ja dann auf der Straße. Also, wie hättest du einen Kampfsportler in solcher Szene auf der Straße, dann wird der tänzeln, wird sich der bewegen, wird schauen. Ja, und das machen die nicht. Das ist, da geht es nur um Brutalität, das ist eingespült. Die kommen zu dritt von hinten, die hauen ihm am Boden, die kicken ihm, stechen teilweise mit Messer. Ich kenne keinen Kampfsportler, der mit einem Messer rumrennt. Ja. Der hat das nicht notwendig. Ja. Also das ist ein totaler Nonsens, dass man überall erzählt, dass die Kampfsportler so brutal sind. Nein, weil der kommt von der Straße rein, ist vielleicht jetzt für sich selber an niemand und merkt, boah, meine Persönlichkeit wird immer größer. Ich habe es gar nicht mehr notwendig, dass ich in der Schule oder auf der Straße am Spielplatz herumraff, weil ich tobe mich da aus. Und die hat dann die Anerkennung durch den Sport und hat es nicht mehr notwendig, dann eben Blödsinn zu machen. Und Studien in Deutschland haben ja schon gezeigt, dass bei den Jugendlichen, die Probleme auf der Straße machen, dass die schon in Kampfsportstudios teilweise angedockt haben, aber maximal auf ein Probetraining. Mhm. Das heißt, der ist reingekommen, hat ein paar Mal hinkickt auf den Sandsack und ist wieder gegangen. Dann hat er ein Foto gemacht, die hat auf seiner Webseite, mhm, also, oder auf seinem Instagram-Account, was ich auch schon gesehen habe, ja. Leute, die waren noch nie bei uns angemeldet gewesen. Die waren so beim Probetraining da, haben ein Foto gemacht und haben die auf ihren Instagram-Account. Und okay, dann sagt man, ja, der ist von euch. Nein, der war nicht einmal in der Kartei drinnen. Ich habe mir das angeschaut. Ja. Ja. Oder der oder der bei irgendeinem Krisengipfel, ja, sagen sie, ja, immer kommt der Name Cage Wolves vor. Sag ich, gib mir 5 Namen. Der gibt mir 5 Namen, ich schaue in die Kartei, die sind alle nicht bei uns gewesen. Maximal Probetraining. Und das heißt, die gehörten in einen Club, die gehörten versorgt und auf die sollte man schauen, mit Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, dass da was weitergeht. In Finnland wird es gerade gemacht, wir, mhm, arbeiten mit denen zusammen, wir werden jetzt Finnland einen Besuch abstatten, mhm, da gibt es ein Projekt und die machen das, das wird vom Staat subventioniert, da sind glaube ich 9 Trainerinnen, Trainer im Einsatz von der Früh bis am Abend, wow, und das ist kostenlos für Jugendliche, wow, und so sollten wir arbeiten, das, ja, das wird Sinn machen, ja.
Wäre schön, wenn es das in Österreich auch gibt. Und vor allem, ich meine, selbst die Jungs in deinem Gym, die haben das reflektiert schon erkannt. Die haben gesagt, Integration geht am schnellsten durch ein Gym. Und ja, da haben sie recht.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, der Halit hat das in einem Interview gesagt. Ja,
ja, genau. Ja, und das ist so schön einfach zu sehen, ja, dass sie nachdenken. Und viele haben halt da erzählt, wie sie früher waren, dass sie vielleicht aggressiv waren, dass sie Probleme gemacht haben, aber dann sich durch den Sport verändert haben, mhm, ins, genau, Positive, ja. Das finde ich eigentlich auch eine gute Message von dem Ganzen, ja. Jetzt hast du da in dem Gym 150 bis 250 Jugendliche im Unterricht. Was haben denn die alle so gemeinsam? Gibt es da so Punkte, wo du sagst, die sind alle recht ähnlich?
Ja, also es ist einmal, die Freundschaft ist und die Zugehörigkeit in der Gruppe ist extrem wichtig. Also sie schauen aufeinander. Die in einer ein Wasser holen geht er für 5 Leute Wasser holen. Mhm. Ja, wenn einer ein Problem hat, gehen zwar hin und reden mit ihm. Habe ich teilweise Leute gehabt mit irgendeiner Beeinträchtigung, dann haben die auf die geschaut. Ja, nicht gecancelt oder irgendwas. Mhm. Oder an der besonders beleibt war. Nicht, dass sie den geärgert haben oder so, sondern auf den geschaut. Mit denen trainiert. Und das habe ich in der Art noch nicht gesehen vorher. Ja, also das hat man schon taugt. Wenn einer irgendwie Beeinträchtigung gehabt hat, sei es körperlich oder auch geistig, dann haben die mit denen trainiert und haben denen weitergeholfen und haben wirklich geschaut, dass es denen besser geht. Und das hat mir wirklich gefallen. Ja.
Das ist wahrscheinlich aber auch die Arbeit von einem Trainer, der da versucht, ein Vorbild zu sein.
Teilweise ja, natürlich. Man merkt es auch, wenn Leute kommen. Also es kommen Gruppen, zum Beispiel, das ist das Probetraining-Problem, das man hat. Es kommen irgendwelche Leute auf Probetraining, diese Leute willst du aber nicht haben. Weil du schon beim Eingang merkst, da gibt es Probleme. Allein wie sie schauen, wie sie sich verhalten, respektlos verhalten und so weiter, die musst du einfach wegschicken. Und beim Probetraining ist es halt schwierig. Ja, aber natürlich habe ich es weggeschickt, weil ich gesagt, okay, geht es woanders hin, macht es was anderes, aber das geht bei uns halt nicht. Ja, die disqualifizieren sich schon durch ihr Verhalten eigentlich. Ja, und das passiert natürlich auch, also du kannst nicht für jeden da sein, weil, mhm, die würden dir das vergiften. Aber wenn solche Leute in den Club kommen, wenn die irgendwie durchrutschen, das passiert auch immer wieder, dann fühlen sie die nicht wohl. Die fühlen sich in dieser Gemeinschaft, in dieser Gruppe, wo alle zusammenhalten, nicht wohl. Die sind gleich wieder weg.
Ja.
Ja? Aber gerade für diese Leute, die müssen wir versuchen zu halten, dass da wer hingeht und sagt, schau, kommt's rein, trainieren wir da drinnen oder reden wir, was habt ihr für Probleme oder irgendwas. Wobei, ich habe ja eine Sozialarbeiterin, einen Sozialarbeiter bei mir im Club gehabt, vom Streetwork Wien, mhm, das hat super funktioniert. Also die haben dann mit den Leuten trainiert und das war einmal wichtig. Also nicht nur im Club gewesen, ja, sondern auch Boxen trainiert, Kickboxen trainiert, Grappling gemacht und das hat super funktioniert. Und dann haben die Jugendlichen schon einmal
besseres Gefühl mit ihm.
Besseres Gefühl, mhm, gehabt und war dann schon offener und haben schon mehr geredet und dann haben sie gesagt, wenn es Probleme gehabt und dann hat es teilweise Jugendliche gegeben, die haben dann hingegangen, haben Probleme gehabt und haben die natürlich dann besprochen und so. Also das hat sehr gut funktioniert, aber das ist ja natürlich leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das bräuchte man ja viel, viel mehr, weil das Problem wird sicher immer größer.
Ja.
Darum sollte man da was machen. Ja,
ja, definitiv. Vor allem, man kann sich ja nur verändern, verbessern, integrieren, wenn man halt auch mit anderen Leuten aus anderen Umgebungen zusammenkommt, weil es bringt jetzt nichts, wenn nur mit den Leuten aus meiner Kultur vielleicht zusammenhängen, die vielleicht alle die gleiche Ansicht haben.
Genau.
Und man weiß dann gar nicht, wie ist das wirklich in Österreich. Ja. Ich fand es auch extrem spannend, dass die Filmemacher, die haben da selbst ein bisschen was dazu geschrieben, ihre Gedanken. Und ich lese mal kurz vor, was die dazu gesagt haben. Die Jugendlichen und jungen Männer kommen meist aus armutsbetroffenen Familien, haben meist einen Migrationshintergrund. Sie haben Ausgrenzung und Abwertung erlebt. Einige von ihnen sind oder waren gewaltbereit oder hatten Probleme mit der Polizei. Einzelne von ihnen sind Extremismus gefährdet. Wir sind überrascht davon, wie gerne und offen die Burschen mit uns sprechen. Die Gesellschaft sieht sie nicht, hört ihnen nicht zu. Ich finde, das bringt es auch recht gut auf den Punkt, mit welchen Problemen sich eigentlich auch die Jungs und Mädels, vor allem halt auch mit Migrationshintergrund, oft eher umschlagen müssen.
Ja, das ist alles wahr und das ist richtig. Aber es ist natürlich auch in so einem Gym, sind unterschiedlichste Leute. Ich habe auch zum Beispiel eine Dame gehabt, die hat damals durch so ein Interview, so in der Art, wie wir das jetzt führen in dem Podcast, hat sie die am Schlips getreten gefühlt und gesagt haben, ja, wieso, ich hab nie Probleme gehabt und ich war, ja, du hast einen Querschnitt eben drüben, du hast diese Jugendlichen, aber du hast genauso den Ingenieur, der bei uns trainiert hat jetzt da jahrelang oder die Krankenschwester, die trainiert hat oder die Sozialarbeiterin, die trainiert hat und das hat auch super funktioniert. Also, und die Jugendlichen waren dabei, aber gerade dieses Zusammenführen, das ist wichtig. Sollten die jetzt in einem dunklen Keller untereinander trainieren, lauter Jugendliche, die aus irgendeinem Land, aus irgendeinem bestimmten Land, mit ihrem Trainer aus ihrem Land, ja, was macht denn das für einen Sinn, punkto Integration? Dann wird es immer diese Kluft zwischen dieses Wir und die wird immer weiter auseinandergehen. Und deswegen ist es das Wichtigste, dass man versucht, dass das natürlich gewissen Leuten nicht gefällt, dass das zusammengeht, sondern die sind daran interessiert, dass es auseinandergeht. Von allen möglichen Seiten. Ja. Das ist auch klar. Das merke ich dann, wenn ich irgendeinen Hate-Kommentar kriege. Ja. Oder, aber das kriege ich von allen Seiten, nicht nur von einer Seite, sondern genauso von der anderen Seite. Das sind viele Leute nicht interessiert, dass das so funktioniert. Ja.
Wahnsinn, das ist schade eigentlich. Mhm. Ja. Was ich ja extrem spannend gefunden habe, ist, dass du gesagt hast in der Doku, dass vor 10 Jahren die Leute in deinem Gym noch ganz anders waren. Du hast ein ganz anderes Publikum gehabt. Du hast auch gesagt, du hast sehr viele dubiose Leute dabei gehabt. Das fand ich extrem interessant, dass du sehr offen darüber sprichst. Weil klar, Kampfsport sind natürlich auch Leute dabei, die jetzt vielleicht nicht gerade Ingenieure sind. Sondern du hast auch von Leuten gesprochen, die wir aus den Medien erkennen. Magst du uns da mal kurz ein bisschen erzählen, was du da für Leute gehabt hast und was du selbst mit ihnen erlebt hast?
Ja, also es sind sehr viele, die in den Medien waren, vom Mord angefangen bis Sittenwächter, bis mit Attentäter gut befreundet oder auf irgendwelche Listen Terror gefährdet. Und da ist dann kommt dann irgendwann der Verfassungsschutz. Deswegen bin ich ja nicht berechtigt, über gewisse Dinge zu sprechen, weil da gibt es natürlich auch Verschwiegenheitspflicht, aber das ist halt immer wieder vorkommen. Teilweise habe ich so lustige Anzeigen gekriegt, also das war herrlich, da kommt die Polizei runter und sagt, ey, wo sind die Gewehre? Sag ich, was für Gewehre? Sagt er, ja, sie haben eine Anzeige gekriegt, dass bei ihnen in Köln oder Tschetschenen mit Gewehre herumschießen. Sag ich, ja, das ist interessant. Sag ich, schaut euch in Köln an, ich werde weder eine Schießscheibe oder ein Gewehr finden, da ist nichts. Ja. Ja. Dann haben wir nachrecherchiert, haben einmal ein Video gedreht. Ein Video, also ein Rapper-Video gedreht und das haben wir, die Sandsack-Szenen haben wir bei uns im Keller gedreht und in Deutschland haben sie auf einen Schießplatz mit einem Gewehr geschossen. Oh. Und irgendein Verrückter hat das zusammengeführt und hat gesagt, die schießen da unten im Keller. Und so lustige Sachen sind über die Jahre passiert. Dann hat er gesagt, das tut mir leid, entschuldigen, dass wir überhaupt gekommen sind. Jetzt ist mir zu unangenehm. Ich habe das Video gezeigt, sage ich, das ist ein Rap-Video. Das ist nicht bei uns geschossen worden, sondern die haben da herumtanzt, haben da gesungen. Ja. Und es gibt halt von allen möglichen Seiten diese Anrufe, die trainieren da unten in der Corona-Zeit. Wir haben extra nicht trainiert. Einmal haben wir so eine Handelbank rüber transportiert über die Stirn und haben es unten hingestellt und sind wieder zu Hause gefahren. Und dann, da sind mehrere Männer oder Frauen runtergegangen in den Keller. Und die, also totaler Blödsinn. Und überall sind irgendwelche Denunzianten, die versuchen, die irgendwie anzuzeigen. Mhm. Oder entweder ist einer Fahrt, haben sie nichts anderes zu tun. Das ist recht witzig.
Ich verstehe es. Aber man sagt ja oft so, wenn man Erfolg hat, dann kommen die Hater und die Leute. Die
das ist wieder einmal ein Kurzzeichen, ja. Das ja. Ist, weil ich habe die letzte Zeit, also die letzten Jahre, sehr viele Hater gehabt. Und wenn man dann sieht, dass meine Jungs, die jetzt, für die ich jetzt keinen Platz mehr gehabt habe, dass die in einen anderen Club gewechselt haben und extrem erfolgreich sind und dort alles abräumen, ja, dort die Wettkämpfe für diesen neuen Club bestreiten und extrem, und das sieht ja jeder. Und dann kommen die Leute zu dir und sagen, hörst, die sind gut, die sind von dir. Aber ich habe mir gar nicht gewusst, dass du so gute Leute gehabt hast. Ja, ja, wir sind halt immer totgeschwiegen worden und gehatet worden und so. Und das ist für mich natürlich jetzt optimal, weil das sieht jeder, wie gut die sind. Und das ist mir halt natürlich als Trainer auch wichtig, dass die Jungs nicht nur die brav werden, sondern dass sie gute Sportler werden.
Ja, das stimmt. Das ist einmal das Wichtigste.
Ja, schon eigentlich, ja.
Wobei der Team auch ziemlich cool ist und sie haben auch in der Dokumentation gesagt, sie haben alle ein gemeinsames Ziel. Ja, wahrscheinlich sportlich erfolgreich zu sein.
Ja. Ja, und bei uns hat es auch die Möglichkeit gegeben, im Vorraum vom Gym zu beten zum Beispiel. Mhm. Also ich habe da nichts dagegen gehabt. Es ist natürlich, weil du zuerst gefragt hast, was eine große Rolle im Leben der Jugendlichen spielt, natürlich die Religion. Mhm. Sei es muslimisch, sei es christlich-orthodox. Ja, genauso. Also das heißt, für viele Jugendliche hat das einen extrem hohen Stellenwert. Und ja, aber wie gesagt, ich habe als Trainer habe ich mich weder politisch noch religiös irgendwie geäußert. Jeder soll tun, was, solange es im Rahmen ist, was er für richtig hält, solange er niemand anderen schadet oder überhaupt kein Problem. Ja.
Mhm, ja. Im Film gab es ja viele Höhen und Tiefen auch. Wie war das für dich, das nicht nur selbst zu erleben, sondern auch dabei gefilmt zu werden?
Naja, für mich ist das eigentlich schon relativ normal, da ich komme aus einem, also ich habe mein ganzes Leben Kampfsport betrieben, das kommt dann eh später, aber ich war schon sehr früh mit den Medien in Kontakt, weil ich durch meinen Überkraft-Dreikämpfer bin auf der ganzen Welt herumgefahren und bin es gewohnt einfach, dass der ORF zum Beispiel bei mir zu Hause war, bei mir im Wohnzimmer gedreht hat, schon vor 20 Jahren, die mit mir mit der U-Bahn, als wir U-Bahnfahrer waren, mitgefahren sind und gefilmt haben und so. Für mich ist das ganz normal. Ja. Mein Sohn ist auch ein Spitzensportler, der ist startet bei den Paralympics und der ist auch natürlich, steht in den Medien und für uns ist das ganz normal.
Mhm. Ja, der Sohn hat das ja kämpfen müssen immer.
Ja, das
Wahnsinn,
war eine schlimme Zeit auch als Elternteil. Ja.
Voll. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig habe, aber ich glaube, er hat Knochenkrebs gehabt, genau, und dann haben sie das Bein amputiert.
Ja.
Das ist sicher etwas, ich weiß nicht, wie man mit sowas umgeht.
Ja, der war Ringer. Ja. Der war ein sehr guter Ringer, hat auch internationale Ringerturniere gewonnen mit 11 Jahren, Schülerringer. Und wäre ein Riesentalent gewesen. Die Trainer haben zu mir gesagt, du, den können wir für eine Olympiade einmal aufbauen, der wird wirklich ein Riesentalent. Und leider ist halt mit 11 Jahren dann das passiert, dass durch einen Skiunfall haben sie gemerkt, dass er einen Knochenkrebs gehabt hat. Und dann hat er so mehrfach operiert worden. Und mit 30 ist es wiedergekommen und musste das Bein abnehmen.
Wahnsinn.
Und jetzt ist er halt, glaube ich, Nummer 4 der Weltranglisten. Und Nummer 2 bei den Einbeinigen in Kugelstoßen.
Mhm.
Marschiert da rein in Paris bei der Paralympe vor 80.000 Zuschauern. Ich habe gesagt, hörst du, frisst mich da nicht. Wir haben vielleicht irgendwo ein paar Tausend beim MMA oder so.
Ja. Gibt es etwas, was du gerne anders gemacht hättest im Film oder mit den Jugendlichen?
Ja, ich hätte schon gerne diesen sportlichen Aspekt mehr herausgehoben, Wettkämpfe zeigt, wie gut die Jungs eigentlich sind.
Ja.
Oder auch die Mädels, weil wir haben die Nina zum Beispiel, super Wettkämpferin, die schon EDCC gewonnen hat, und jetzt da bald wieder MMA kämpfen wird. Und also das wäre mir schon wichtiger gewesen. Aber dafür bin ich ja da und darf darüber reden.
Genau. Freue mich. Das stimmt. Ja. Ich finde prinzipiell, also vor allem die erste halbe Stunde waren keine Mädels zu sehen. Ich habe mich ein bisschen gefragt, hey, trainieren bei euch überhaupt Mädels? Ja. Und dann haben wir eh Gott sei Dank zwei Mädels gesehen.
Ja.
Aber trotzdem, ist immer für mich ein gutes Zeichen, wenn ein Gym viele Mädels hat.
Ja, das wollte ich fördern. Es war aber ein bisschen schwierig, weil dann teilweise untereinander ein bisschen immer so Streitereien waren. Und das war eigentlich schade, dass sich das immer so dann irgendwie zerstritten hat. Und teilweise natürlich auch, es ist nicht lustig für eine Frau, wenn da vielleicht 70 oder 80 Jugendliche im Raum sind und dann will vielleicht niemand mit dir trainieren. Ich finde das immer so richtig abwertend, dieses, wenn es weggängen oder wegschauen. Aber es hat, ich rede mit den Frauen und ich sage, erst, es hat ja für dich keinen Wert, wenn ich den jetzt dazu zwinge. Und sie sagt, ja, hast eh recht. Ja. Weil ich gehe jetzt zu denen und sage, nein, du musst, jetzt geht ja so hin. Ja, und das macht ja ihr keine Freiheit. Das ist so drum schaue ich lieber, dass ich dann irgendwem dazugebe, wo ich weiß, das passt. Ja, das ist schwierig. Ja.
Ja. Ich kenn's.
Du kennst das,
ich kenn's. Zu gut.
Ja. Nein, das will ich niemand zumuten. Ja. Also, du musst jetzt mit ihr trainieren. So, jetzt geht er dorthin.
Ja. Habe ich auch schon gehabt. Ja.
Ups.
Ich muss sagen, es wird besser mit der Zeit. Vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es die Gymkultur ist, aber wir haben sehr viele Mädels im Hero-Gym, deswegen habe ich auch Glück dort. Ja. Und die Trainer sind halt auch so, Darko fährt sofort drüber. Da gibt es kein
Ding. Aber das Problem ist ja, wenn ich den jetzt da maßregel oder wenn ich ihm sage, dann weiß ich ja, dass der das nicht gern macht. Und das spürt die Frau. Das spürt die Frau dann beim Training. Ich muss jetzt mit der machen. Ja, und das ist halt auch blöd. Ja. Das ist selber, wenn ich sage, ich verbeuge mich. Und da gibt es welche, die wollen sich eigentlich gar nicht verbeugen. Die müssen sich verbeugen. Das gehört dazu, zu dem Sport. Ja. Wenn sie es nicht wollen, dann sollen sie eigentlich was anderes machen. Dann auch einen Sport machen.
Ja.
Ja.
Ist der Film sonst so in die Richtung geworden, wie du es dir erwünscht hast?
Ja, es ist schon so, dass der Film eine Botschaft eigentlich ist. Mhm. Dass der Film eine Botschaft ist, man könnte was machen, wenn man was machen will. Ich verstehe auch, warum es politisch so schwer durchzusetzen ist. Weil natürlich, man muss sich vorstellen, jetzt macht man so ein Gym, unterstützt man das Gym oder macht man sogar ein staatliches Gym. Lässt man die Jugendlichen vielleicht dort Krafttraining machen und die anderen, die interessiert sind, machen Kampfsporttraining. Dazwischen gibt es Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die beschäftigen sich mit den Jugendlichen. Super Sache. Aber was, wenn dann einer wirklich draußen was macht und alle schreien, ihr habt das gefördert, ihr habt das unterstützt. Und das ist die große Angst, meiner Meinung nach. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, das ist die große Angst. Dass man dann sagt, naja, man kennt ja, das kann man ja dann politisch gegen uns verwenden. Und das ist, glaube ich, das grobe Problem. Aber man muss was machen, weil so kann es nicht weitergehen. Ja. Also ich gehe ja doch regelmäßig mit meinem Hund und höre eigentlich stundenlang jeden Tag Podcasts. Mhm. Und da sind die Leute, die über diese Themen sprechen. Teilweise hörst du dann dazwischen die Nachrichtensendungen, wo eben gerade was passiert ist. Dann sagt er, nein, das wird alles überbewertet, das ist viel zu schlimm. Nein, ist es nicht. Ist nicht, weil es wird nicht erfunden, es passiert wirklich. Und wenn du dann die Videos siehst, und ich sehe sehr viele Videos, und du siehst, wie das abbrennt, und dann sagt man, es ist eh alles okay, es passt überhaupt nicht. Ja, also das muss man schon ganz ehrlich sagen.
Ja, das stimmt. Es passt definitiv nicht. Ja. Da gibt es sehr viel Luft nach oben, ehrlich gesagt. Ja. Ja, es ist so schön, irgendwie dann zu sehen, dass es Leute gibt wie die es versuchen zumindest, da etwas zu machen.
Das war für mich auch immer ein Antrieb, weil ich habe ja auch Freunde, komme ins Fitnesscenter, komme dann und sage, ja, ich schaue deine Videos, super, was deine Leute kennen, du hast ja so viele Ausländer. Ja? Also total negativ eingestürzt, weil ich einfach mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund arbeite. Ja. Ja? Und dann denke ich mir, du raunst nur, du postest nur, jeden Tag irgendein Blödsinn. Ja? Egal, ob ich jetzt der Meinung bin, dass das gut ist, so wie es ist, oder nicht gut, ich tue wenigstens was, dass es besser wird. Du tust nichts, du tust nur eine tippen in dein Computer jeden Tag, wie beschissen alles ist, oder? Und ich versuche, Lösungen zu finden. Sage ich, glaubst du, ich bin mit allen zufrieden? Ich bin auch nicht mit allen zufrieden. Aber jetzt ist so, wie es ist, und dann schaue ich, dass ich wenigstens meinen Beitrag dazu leiste. Was machst du? Ja? Und dann hat er nichts mehr gesagt. Mhm. Und genauso ist es bei vielen anderen. Dass einfach jeder, der was tut und was versucht, die Situation zu verbessern, der hat bei mir gewonnen. Und wenn einer nur redet oder nur einen Keiler nicht rein versucht, bringt ja auch nichts. Ja.
War das eigentlich immer schon so eins von deinen Zielen, mit solchen Jugendlichen aus solchen prekären Situationen zu arbeiten und versuchen, da etwas besser zu machen? Oder ist das ist entstanden? Ja.
Ich bin da reingerutscht. Ja. Ich wollte eigentlich nur Kampfsporttrainer sein. Ja. Also ja. Ich habe damals vor 20 Jahren angefangen, fast 20 Jahre mit Luther Libre. Ja. Ich habe mein ganzes Leben Kampfsport gemacht, aber dann bin ich dann reingerutscht und dann bin ich durch Luther Libre natürlich durch das Grappling ins MMA gekommen und habe dann sämtliche Ausbildungen gemacht. Und das war halt nie meine Idee. Ich wollte da einen Kampfsportclub machen. Ja. Nur dann hätte ich müssen sofort schauen, wo. Gehen wir in den 19. Bezirk oder gehen wir in den 1. Bezirk? Schaut's ganz anderes Publikum. Wie kannst du steuern? Mit dem Preisniveau. 100 Euro aufwärts, Jahresvertrag nur möglich, dann wirst du nur Menschen bekommen, die eben das machen wollen. Aber interessierst du dich für MMA, dann macht es für die Leute wenig Sinn, weil der Rechtsanwalt, die Rechtsanwältin, die Wirtschaftsanwältin, wird nicht MMA kämpfen wollen, sondern die wird vielleicht Managerboxen machen wollen oder sonst irgendwas. Und das ist halt, du musst halt schauen, was. Und wenn du MMA anbietest, dann musst du wissen, wer kommt. Ja? Oder du fährst mit dem Preis so in die Höhe, dass du halt wieder ein gewisses Publikum ausschließt. Das haben wir nicht gemacht. Ja? Mhm. Weil wir halt ein Verein sind, wir sind gemeinnützig, wir müssen über die Runden kommen, wir haben sehr viel investieren müssen, das alles wieder dann zurückkriegen müssen und so weiter. Und das ist halt der Unterschied. Mach ich eine Firma, dann würde vielleicht gar keine Jugendlichen haben, die halt vielleicht schon Probleme gehabt haben oder so.
Mhm. Ohne das Ende jetzt zu spoilern, aber wir wissen aus der Kampfsportszene eh, wie deine Geschichte weitergegangen ist. Du bist am Ende eigentlich ein bisschen nicht vor einem Trümmerhaufen, sondern vor einem Mattenhaufen gestanden. Mhm. Wie war dieses Bild für dich? All die Arbeit, die Energie, die du rein investiert hast, in die Kinder, in die Jugendlichen, in deinen Job, in den Sport. Mhm. Und dann plötzlich war mehr oder weniger alles weg. Von einem Tag auf den anderen.
Naja, ich war schon in einer Phase, man sieht es teilweise im Film, wie ich ausgeschaut habe. Also ich habe teilweise schon wirklich, also für mich, ich kenne mich ja vom Spiegelbild, ja, katastrophal ausgeschaut. Ich war fertig. Ich bin in der Nacht, habe ich noch putzt, dazwischen bin ich noch dorthin gefahren, wenn ein Problem war, wir müssen das Problem lösen, dazwischen habe ich müssen Sachen einkaufen, dann habe ich müssen Stunden geben, dann ist einer krank geworden, dann habe ich habe ja 2 Jahre, glaube ich, alle Stunden gemacht. Nachher habe ich 2 Helfer gehabt, die mir die Stunden gemacht haben, aber 2 Jahre, glaube ich, oder 3 Jahre habe ich ja fast alle Stunden gemacht. Wenn der in Urlaub war, habe ich wieder alle Stunden gemacht. Das heißt, jeden Tag Kindereinheit habe ich einen Trainer gehabt, den habe ich mit ihm gemacht. Dann habe ich gehabt 2 Erwachseneneinheiten und das jeden Tag und am Samstag Einheiten und teilweise am Sonntag noch. Mhm. Weil noch dann eine Gruppe war, die auch noch unbedingt trainieren wollte. Und ich habe oft 2, 3 Jahre keinen freien Tag gehabt, wirklich. Und irgendwann, und das habe ich ja dann schon gesagt in diese Sitzungen mit diverseste Leute, ich kann nicht mehr. Weil entweder es passiert jetzt was oder ich höre auf. Oder ich kriege Unterstützung oder ich höre auf. Unterstützung nicht finanziell, wir brauchen keiner Geld geben, wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir brauchen kein Geld. Ich habe immer Pension und fertig. Aber ich brauche Unterstützung, wir brauchen Trainerinnen, wir brauchen Sozialarbeiterinnen, helft uns. Ja? Und das ist halt dann leider nicht passiert. Und ich mache ja auch denen Verantwortlichen keine Vorwürfe, das muss ich auch dazu sagen, weil es gibt eine Liste von 10, 15 Sachen, was hintereinander jetzt gefördert werden und da sind halt wir ganz hinten gestanden auf der Liste. Also der hat das auch, wenn er uns unterstützen hätte können, auch wenn er ein Budget dafür gehabt hätte, hätte er es auch gemacht. Also das sind ja keine bösen Menschen, ja, die jetzt nicht auf uns geschaut haben, das muss man auch ehrlich sagen. Und dann zum Schluss war es halt dann so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt da kann ich ja nicht mehr und dann kommt noch diese mehr oder weniger Razzia, wo Polizisten reinkommen, Sozialarbeiter reinkommen, was weiß ich, was da alles dabei war, Baupolizei, Magistrat, Büro für Soforthilfemaßnahmen oder was weiß ich nicht. Und alles Mögliche war da dabei. Und dann denkst du, dann stehst du da drinnen und da wie ein kleiner, depperter Bub, der jetzt zusammengeschissen wird, gefragt wird, haben Sie Getränke? Haben Sie das? Was machen Sie dort? Und ich denke mir, ich bin im falschen Film. Leute, unterstützt mich bitte. Was macht ihr da jetzt mit mir? Das sind lauter Kinder. Die gingen nicht außer die Polizisten. Und dann denke ich mir, jetzt habe ich wirklich die Nase voll. Ja, darum, wenn wir wieder was aufmachen, und wir machen nächstes Jahr im Frühjahr wieder was auf, dann wird es ein normaler Club sein mit normalen Beiträgen. Und ja, sollte ich Unterstützung bekommen, dann kann ich Kurse anbieten, speziell für Jugendliche. Oder wir arbeiten sehr gut zusammen mit dem Jugendzentrum. Das klappt super, die Zusammenarbeit. Aber ich mache das nicht mehr. Ich mache kein Cage Wolves 2.0 mehr. Und weil ich will keine Sozialeinrichtung mehr sein, die ich selber vielleicht nur mit meinem eigenen Geld finanzieren muss. Ja.
Ja, das ist Wahnsinn, was man da alles reinsteckt. Ja. Vielleicht zum Abschluss noch, hast du das Gefühl, dass der Film etwas Positives bewirken könnte?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es vielleicht Menschen gibt, die wirklich was zu sagen haben und die sagen, ey, das war wirklich nicht dumm. Weil so wie ihr das, wie sie das in den Film darstellt, macht das schon Sinn. Aber Menschen, die vielleicht in Positionen sind und über sowas noch nie Gedanken gemacht haben, dass sie sagen, hey, das war gar nicht blöd, wenn wir sowas machen könnten. Ja, aber dann braucht man natürlich das richtige Personal. Auch wenn wir zum Beispiel jetzt in Schulen gehen, ich bin ja regelmäßig in Schulen, in Brennpunktschulen und mache Gewaltpräventionsunterricht über den Auftrag von der Stadt Wien und so weiter. Und auch dort ist es genau dasselbe, weil hast ja kein Personal für das. Ich mache das jetzt seit 2009 in den Schulen. Ich bin jetzt Kindertrainer, habe ich mir angeschaut, seit 1988 bin ich in verschiedensten Sportarten Kindertrainer. Ich war sogar in meinem Job als U-Bahn-Vorlehrer, bin ich nur mit Schülerinnen und Schülern herumgefahren. Also ich habe mein ganzes Leben unterrichtet. Das ist meins. Das macht mir Spaß, das taugt mir. Und dort war es genau dasselbe. Aber wo nimmst du denn flächendeckend Gewaltpräventionstraining für Kinder her? Kannst nicht, weil die Leute einfach nicht geschult sind. Die müssten jahrelang auch mit Jugendlichen gearbeitet haben. Und nimmst du einen Jugendarbeiter, eine Sozialarbeiterin, irgendwie, und gibst sie dorthin, dann haben die vom Kampfsport ja wieder keine Ahnung.
Ja. Ah, stimmt. Das ist eine blöde Sache.
Die Stunden abhalten sollten oder mit Kindern dann, weil du machst ja praktische Übungen.
Ja.
Wir machen zum Beispiel in den Schulen, dass wir reden, dass man gewisse Situationen vermeiden kann, dass die Hände raufgeben, wie sie sich zu verhalten haben. Wir versuchen auf die aggressiveren Kinder einzuwirken, dass sie runterkommen. Wir versuchen auf die Kinder, die einfach kein Selbstbewusstsein haben, dass sie mehr Selbstbewusstsein kriegen. Also wir machen Anti-Aggressionsspiele, wir arbeiten mit solchen Mitteln. Mein Kollege ist Lehrer und das klappt sehr gut. Aber wir sind halt mit Frauen, also wir sind mit den FFU-Damen zusammen, machen wir das gemeinsam, dieses Projekt. Die bemühen sich auch extrem, aber wir sind halt eine Handvoll Leute und es gibt halt sehr viele Schulen, wo es Probleme gibt in Wien. Ja,
ja, das stimmt. Dann natürlich abschließend für alle, die sich jetzt den Film anschauen wollen, gib uns mal die Hard Facts. Wo kann man sich den Trailer anschauen? Wo findet man Infos zum Film? Wann und wo kommen die Infos für die Kinotickets raus? Und wie oft wird das gespielt im Kino?
Am 27. August ist die Premiere im Wiener Stadtkino. Es wird dann mehrere Tage Vorstellungen geben. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Größenordnung. Das wissen wir noch nicht. Es ist jetzt so, es gibt eine Instagram-Seite von Cage Wolves Film. Da kommen immer die Neuigkeiten und da kommen ständig irgendwelche Trailer raus. Immer so kleine Ausschnitte aus dem Film, dass man den Film halt dann ein bisschen promotet und dass man sich ein bisschen dann den Film schmackhaft macht. Und ja, und es gibt schon einige. Also dieser Film, wenn ich mir die Likes anschaue oder die Zugriffe, da geht schon einiges weiter. Ja. Und wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf. Es ist jetzt nichts in dem Film, wo ich sage, nein, das, mit dem kann ich mich jetzt nicht identifizieren. So ist es gewesen. Es ist halt nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Wir haben ja die Corona-Krise auch gehabt, die darf man nicht vergessen. Ja. Was ja auch ziemlich schlimm war, wenn man fast 2 Jahre... Jetzt nur herumtröpfelt ist mit dem Sport und so, ja, das haben wir mit. Und die Miete musste ich weiterzahlen. Wir haben das nicht einmal in Anspruch genommen, irgendwelche Corona-Hilfen, weil wir doch ein gemeinnütziger Verein waren. Da war das ein bisschen schwieriger. Ich kenne jetzt noch gemeinnützige Vereine, die nur immer auf die Corona-Hilfe warten, also wo sie nichts gekriegt haben. Also war es bei uns eh gut, dass wir nichts gemacht haben. Aber wie gesagt, wir freuen uns auf den Film und wir hoffen halt, dass der Film ein Erfolg wird. Und ich glaube, das geht ja dann weiter mit dem Film. Wenn der im Kino fertig wird, gibt es vielleicht einen Fernsehfilm, vielleicht geht er dann ins Internet, Internetplattform, und also es ist noch alles offen. Also ich habe mit den Jungs, mit denen den Film gemacht haben, sehr guten Kontakt und ich freue mich schon, jetzt gibt es dann einen, so eine Pressekonferenz, glaube ich, übernächste Woche, also in August noch. Und ja, und ja, wir hoffen halt, dass es super wird.
Ja, voll. Und dass viele sich dann anschauen kommen.
Ja.
Ja, perfekt. Vielen, vielen Dank. Vielleicht noch eine Frage jetzt zum Abschluss, einfach nur, weil wir über Filme sprechen und die Filme lieb. Was hast du für Lieblingsfilme? Gibt es Kampfsportfilme, die dich interessieren?
Puh, das ist eine gute Frage. Naja, meine Lieblingsfilme sind so aus den 90ern.
Ja. Mit Van Damme noch,
ja, wahrscheinlich. Ja, alles Mögliche, ja, genau. Ja. Also Bloodsport zum Beispiel, oh, ja, ein Klassiker. Der ist gut, ja. Der ist gut. Ja, ja. Ich finde in der Gegenwart jetzt nichts Ähnliches oder was mich jetzt so faszinieren könnte. Ich schaue mal zwar Netflix ab und zu an oder, oder wenn irgendwas Neues rauskommt, aber es ist, da gibt es doch einen Film mit diesem Schauspiel, da fällt mir jetzt nicht ein, aber es hat so witzige Filme gefallen natürlich gut, ja, weil ich lache gerne. Ja. Ja. Aber ich bin ja nicht so der klassische UFC-Schauer, muss ich sagen, obwohl ich MMA-Trainer bin.
Ja.
Weil ich sehe nicht so viel, was ich sage bei den UFC-Kämpfen. Wow, das ist jetzt so toll, was der da jetzt macht. Ja, oft ist es gibt schon Leute, die wirklich ein hohes Niveau haben, aber es gibt halt Leute, die sind halt konditionell stark oder kräftemäßig stark, hauen den anderen am Boden, springen drauf, ground and pound. Sowas gefällt mir eigentlich nicht. Also ich bin ja so ein Technik-Freak.
Das ist cool. Ja, ja, darüber werden wir in Teil 2 dann sprechen.
Ja, gerne.
Für alle nächste Woche wieder einschalten. Teil 2 mit Georg Schober. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Ich danke dir.
Das war Podcast-Folge 272 mit Georg Schober. Wer mehr über Cage Wolves, den Film oder Georg Schober erfahren möchte, der findet ganz viele Informationen auf Instagram. Und nicht vergessen, der Kinofilm, der kommt am 27. August in die Kinos. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch wie immer einen super Start in die neue Woche. Viel Spaß beim Training und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.